Herr Gott, so groß bist du. Danke, dass du hier bist und dass du uns den Zugang gegeben hast zu deiner Größe. Und wir bitten dich jetzt um deinen Geist, der uns leitet, der in uns lebt und der uns öffnet für dein Wirken und für dein Wort. Amen. Nochmal, ihr Lieben, so, ich möchte heute mal mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Es war ein Mensch, der bekommt ein Erbe. Und dieses Erbe, das ist ein großes Anwesen. Und es ist sehr schön und prunkvoll und es steht auch in einer schönen Gegend. Und eines Tages bekommt er die Nachricht, das gehört ihm, das ist irgendein Verwandter gestorben, keine Ahnung. Er erbt es. Es ist seins. Und er freut sich. Würdet ihr wahrscheinlich auch. Großes Anwesen, schöne Gegend. Er freut sich. Er geht hin, um dieses Erbe in Anspruch zu nehmen, um es zu beziehen und vielleicht da einzuziehen, wie auch immer. Und er kommt da an und stellt fest, wow, tolle Gegend, prunkvolles Gebäude, das strotzt nur so vor Schönheit und Reichtum. Aber in dieser Gegend treiben Verbrecher ihr Unwesen. Und das ist so weit gegangen, dass keiner die Situation mehr so richtig unter Kontrolle hat. Und die sind nicht nur in dieser Gegend unterwegs, sondern die haben auch dieses Anwesen eingenommen. Haben sich da irgendwie eingenistet. Was macht also dieser Mensch? Er könnte, wenn er mutig ist, diese Verbrecher des Hauses verweisen. Das ist vielleicht nicht besonders klug, weil die in der Überzahl sind und ihn wahrscheinlich auch nur auslachen würden. So von wegen, was willst du hier eigentlich? Sie könnten ihn bedrohen. Was soll er tun? Es ist sein Erbe. Was würdest du tun, wenn du das Erbe hättest? Was für Möglichkeiten hättest du? Oder vielleicht, was solltest du tun? Die beste Chance, die du hast, ist wahrscheinlich, diese ganze Sache vor Gericht zu bringen. Denn es ist dein Erbe. Du hast deinen Anspruch darauf. Also muss jemand von außen kommen und helfen, das in Anspruch zu nehmen. Wir haben gerade in dem Predigtext von einer Frau gehört, die genau das macht. Sie bringt ihre Sache vor Gericht. Wir wissen nicht ganz genau, worum es da eigentlich geht bei ihr. Was wir aber wissen ist, dass sie den Richter bittet, ihr Recht zu verschaffen. Und das tut sie, weil sie weiß, dass sie Recht hat. Als Witwe gehörte sie zur Zeit Jesu zu den weniger privilegierten Menschen. Also sie hatte irgendwie nicht viel in der Hand, hatte wahrscheinlich niemanden mehr, der sich groß um sie sorgt. Zumindest ist davon auszugehen. Und es ist auch dann davon auszugehen, dass sie nichts in der Hand hat, um noch einen Richter irgendwie zu bestechen oder sowas. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie auch Recht hat. Der Richter wird als gottlos beschrieben. Auf Deutsch gesagt, er hat keinen Bock auf sie. Die nervt. Sie kommt immer wieder an. Schaffe mir Recht. Und dann heißt es, in der Übersetzung, die wir eben gehört haben, heißt es so schön, dass er sie bevor sie ihm ins Gesicht schlägt. Man kann das auch übersetzen mit, bevor sie ihm die Augen auskratzt. Hat er sich gedacht, okay, dann helfe ich ihr. Die nervt so, ich helfe ihr jetzt. Das ist die Geschichte. Zwei Dinge aus dieser Geschichte finde ich heute Morgen entscheidend. Das eine ist die Bitte dieser Witwe. Schaffe mir Recht. Das fordert sie immer wieder ein. Und deswegen heißt es auch am Anfang des Gleichnisses, geht auch darum, immer wieder zu beten. Und Jesus zeigt uns, wie wir beten sollen, dass wir nicht nachlassen sollen. Schaffe mir Recht. Das Zweite ist aber, und das ist viel entscheidender, die Grundlage ihrer Bitte. Nämlich die Überzeugung, ich habe Recht. Ich weiß, dass jemand mir Unrecht getan hat und ich möchte, dass der Richter sich darum kümmert und die Sache für mich entscheidet. Diese Überzeugung der Witwe, ich habe Recht. Dieses Wissen, diese Grundlage ihrer Bitte, das ist der Glaube, von dem Jesus hier redet in dem Gleichnis. Er sagt am Ende dieses Gleichnis, wird der Sohn des Menschen einen solchen Glauben finden auf der Erde? So einen Glauben, wie die Witwe ihn hat. Die nicht nur bittet, schaffe mir Recht, sondern das auf der Grundlage tut. Ich weiß, ich habe Recht. Meine These nämlich für heute ist, du hast Recht. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast, sein Kreuz, seine Auferstehung für dich angenommen hast, dann hast du Recht. Das möchte ich mir heute in drei Schritten mit euch angucken. Der erste Schritt ist erstmal das Erbe. Was ist eigentlich dein Erbe? Wäre nicht schlecht, das zu wissen, wie das Anwesen aussieht. Das zweite ist, es gibt eine Bedrohung. Dieses Erbe wird bedroht. Und der dritte ist dein Weg zum Richter. Wie kannst du zum Richter gehen, um dein Recht einzufordern? Erster Schritt, das Erbe, dein Anwesen. Kurz gesagt, dein Erbe ist der Sieg Jesu. Wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, stehst du in seinem Sieg. Das ist dein Erbe. Zusammengefasst. In Römer 8 heißt es, wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen. Und wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben. Miterben Christi. Und Miterben Christi heißt, wir sind Erben seines Reiches. Was ist sein Reich? Das ist praktisch das, was Jesus uns vorgelebt hat, als er auf dieser Erde lebte. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Sünden vergeben, er hat Menschen ein Zuhause gegeben, einen Ort, wo sie vollkommen angenommen sind und geliebt sind. Sein Reich ist zum einen Freiheit. Freiheit von sämtlichen Bindungen, von Bitterkeit, von Unvergebenheit, von diesem Krampf, immer alles selber machen zu müssen. Und Freiheit auch von Krankheit, von giftigen Denkmustern, die mich immer wieder runterziehen. Sein Reich heißt Freiheit. Und sein Reich heißt auch tiefe Gemeinschaft. Einmal mit Gott selbst. Und das heißt auch tiefen Frieden zu haben. Und das Wissen, hier bin ich zu Hause, das ist mein Platz, hier atme ich auf, hier bin ich geerdet, sicher. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus kann ich auch eine gesunde Gemeinschaft mit anderen haben, weil ich nicht mehr damit beschäftigt bin, mich zu verbiegen, sondern weil ich weiß, ich bin angenommen und aus dieser Annahme heraus begegne ich anderen. Das ist sein Reich, Freiheit, Gemeinschaft. Und das ist unser Erbe. Freiheit, Gemeinschaft. Mach dir das mal bewusst, das ist dein Erbe. Das steht da. Freiheit, Gemeinschaft. Das ist das, was Jesus für dich erkämpft hat. Und dieses Reich sehen wir jetzt ja nicht immer in unserer Welt. Aber dieses Reich beginnt in dir, in deinem Herzen. Jesus sagt, Das Reich Gottes ist in euch, inwendig. Es beginnt hier. Wie sah das eigentlich aus? Ich habe hier mal ein paar Stühle aufgestellt, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob alle sehen können, sonst müsst ihr aufstehen oder so. Und die Kamera, ihr kriegt das schon irgendwie hin, ne? Genau. Okay. Dieser Sieg Jesu, sein Reich, dass wir Anteil in seinem Reich haben, wurde im Gerichtssaal entschieden. Wenn wir uns mal die Situation vor Augen führen, der Gerichtssaal, das ist der Richter. Das ist Gott, logischerweise. Und im Gerichtssaal gibt es einen Ankläger und es gibt einen Angeklagten. Es gibt auch noch einen Fürsprecher und Anwalt und so, aber das lasse ich der Einfachheit halber heute mal weg. Richter, Ankläger, Angeklagter. Und wenn wir in dieser Welt leben, wenn wir ohne Jesus leben, einfach nur in dieser Welt, dann ist unser Platz hier auf der Anklagebank. Wir als Menschen sind ungerecht. Wir verletzen, wir lügen, sind unehrlich. Und unser Platz ist eigentlich der Platz auf der Anklagebank. Wenn wir aber unser Leben Jesus gegeben haben, dann nimmt Jesus diesen Platz ein, für mich, an meiner Stelle. Ohne Jesus weiß ich, ich sitze hier und der Ankläger hat recht. Er hat ja recht, ich weiß, wie blöd ich manchmal bin und wie böse und so. Aber wenn ich Jesus angenommen habe, nimmt er den Platz ein auf der Anklagebank. Das ist das, was er am Kreuz getan hat. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Er sitzt hier und hat unsere Schuld auf sich genommen. Wenn ich Jesus angenommen habe, dann stehe ich im Schutz seines Blutes. Ich stehe in seinem Sieg. Sein Sieg gehört mir. Er hat hier gesiegt. Es können trotzdem noch äußere Umstände da sein, die schwierig sind. Aber in mir, in meinem Herzen, weiß ich, das ist getan. Ich bin frei. Ich kann in aller Freiheit zu Gott gehen. Ich bin raus aus dieser Situation. Böse Ankläger von der Seite und Gott, der seine Strafe auf mich richten will oder so. Das ist vorbei, getan. Das weiß ich in meinem Herzen. Ich kann zu Gott gehen, in aller Freiheit. Kommen wir zu Schritt 2. Es gibt eine Bedrohung dieses Erbes. Also dieses Erbe, in diesem Sieg zu stehen. Ich muss hier nicht mehr sitzen, sondern ich stehe in einer anderen Position außerhalb dieses Gerichtssaals. Dieses Erbe wird bedroht. Und die Bedrohung ist eine zweifache. Die erste Art von Bedrohung ist die, da sind Verbrecher in meinem Anwesen unterwegs. Und das sind Diebe, Korrupte, Schnorrer, die meinen, sie hätten einen Platz in meinem Leben. Und diese Verbrecher kommen durch die äußeren Umstände. Die äußeren Umstände sind nicht unbedingt das Schlechte, aber sie kommen dadurch. Zum Beispiel durch eine stressige Situation. Wenn alles so drunter und drüber geht und man irgendwie nicht richtig hinterherkommt, dann droht diese Situation, mir den Frieden zu rauben. Der Friede, der mir eigentlich gehört. Oder durch eine Krankheit, mit der du dich abkämpfst und die dich immer wieder schwächt, die schlaucht. Oder diese Verbrecher kommen durch die nächste Gasabrechnung. Die wollen ihren Platz in deinem Herzen einnehmen. Da, wo sein Reich sich ausbreiten will. Und stattdessen breiten die sich daran aus, lachen dir vielleicht noch ins Gesicht, ja, was willst du denn machen? Guck dir die Rechnung an. Blöd, wa? Und das ist oft der Moment, wo die zweite Art von Bedrohung kommt. Sagen wir, du bist geschwächt durch Stress im Alltag, durch irgendwas Unvorhergesehenes, was passiert ist. Oder Dinge laufen anders als geplant oder gesundheitlich wird es einfach nicht besser und es schlaucht. Das ist anstrengend. Und dann kommt der Ankläger und zieht dich langsam wieder auf die Anklagebank. Das hast du dir doch selbst eingebrockt. Eigentlich hast du es nicht verdient, dass dir jemand hilft. Du hättest dich ja eher drum kümmern können. Bist es nicht wert, dass du geliebt bist oder dass irgendjemand dir hilft? Und plötzlich sitzt du wieder in diesem Gerichtssaal auf der Anklagebank. Und das Schlimme ist, der Ankläger hat ja recht, wenn ich hier sitze. Diese Bedrohung, ob jetzt da Verbrecher kommen oder uns etwas wieder auf die Anklagebank ziehen will, das sind Dinge, die gehen an die Substanz unseres Glaubens. Ich traue mich gar nicht, von da aufzustehen, von dieser Anklagebank, weil das alles so einnehmend ist. Und wir das Gefühl haben, ja, der Ankläger hat ja irgendwie auch recht. Ich habe das ja auch alles nicht verdient. Und in dem Moment gibst du dein Erbe auf. Und du gibst deine Position auf. Die Position, die du bekommen hast in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Und es ist so, als würdest du das, dieses ganz schöne Anwesen einfach sich selbst überlassen. Und damit komme ich zum dritten Schritt. Dein Weg zum Richter. Jesus sagt in Johannes 10, der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Der Dieb ist da, um dich auf diese Anklagebank zu setzen. Und Jesus sagt, aber ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben und Leben im Überfluss. Von der Anklagebank aus kann ich nur flehen und habe praktisch nichts in der Hand. Ich habe hier kein Standing vor Gott, wenn man so will. Wenn du Jesus für dich auf die Anklagebank lässt, dann stehst du dem Richter gegenüber. Das ändert deine Position. Du bist raus aus dieser Situation. Und ich kann zum Richter gehen und kann sagen, guck dir das an. Der Fall ist abgeschlossen. Und der ist abgeschlossen für uns. Deswegen ist Jesus wieder auferstanden. Der Fall ist abgeschlossen, das Erbe gehört mir. Vielleicht fühlt sich das ein bisschen komisch an für uns, so zu Gott zu gehen. Auch mit diesem Fordernden, schaffe mir Recht. Und trotzdem, die Witwe tut es. Und Jesus stellt sie als Vorbild heraus. Wir können so zu Gott, wir dürfen das. Denn dafür ist Jesus gestorben. Wir haben ein Recht auf unser Erbe. Mal im Ernst, wenn du was Schönes erbst, dann kannst du das ja natürlich in Anspruch nehmen. Aber verdient hast du das nicht, oder? Also vielleicht hast du dich bei den Verwandten vorher noch eingeschleimt oder sowas. Aber eigentlich, wenn wir ein Erbe bekommen, das haben wir nicht verdient. Und trotzdem haben wir doch ein Recht darauf, wenn uns das jemand zuschreibt. Unser Erbe, das Reich Gottes, haben wir nicht verdient. Aber wir haben ein Recht darauf bekommen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das ist deine Grundlage. Das ist deine Position. Deine Stellung, aus der heraus du zum Richter gehen kannst, du Gott sagen kannst, du sagen kannst, Gott, schaff mir Recht. Du hast es für mich erworben. Der Fall ist gelöst. Das Reich Gottes ist in mir. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, deine Position zu kennen und zu beten aus dieser Position. Aus dieser Position des Glaubens, das Recht ist auf meiner Seite. Ich habe Recht. Das Reich Gottes gehört mir. Man sagt so schön, Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Im Reich Gottes heißt es genau das. Ich weiß, dass Umstände manchmal schwierig sind und wir das alles nicht sehen. Und trotzdem, im Text steht es, die Bibel sagt es, sollte Gott es bei seinen Auserwählten lange hinziehen? Nein, er verschafft ihnen Recht in Kürze. Und das ist kein undefiniertes, ich komme bald und 2000 Jahre später sitzen wir immer noch hier, sondern es ist ein erfülltes Recht aus in Kürze. Wichtig ist, Recht bekommen heißt nicht, ich bekomme alles, was ich will. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das Reich Gottes beginnt in deinem Herzen. Und zuallererst bekommst du hier Recht. Dafür müssen wir unsere Position kennen. Und ganz praktisch heißt das, du musst dein Wort kennen. Du musst wissen, was er sagt über dein Leben, damit du das immer wieder in Anspruch nehmen kannst. Sagen wir, es kommt eine Gasabrechnung und das ist richtig teuer. Und du fängst an, dich zu fragen, okay, wie soll ich das machen? Wie soll ich für meine Familie sorgen? Und ich hätte eigentlich besser vorsorgen müssen und da komme ich nicht mehr raus und kann mir jemand helfen? Und nein, keiner kann mir helfen und plötzlich sitze ich hier und denke so, Aber das ist nicht meine Position. Meine Position ist, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt es an nichts. Wie sollte Gott mir mit, wenn er seinen eigenen Sohn gibt, nicht alles schenken? Das ist meine Position. Ich muss hier nicht sitzen. Das ändert an der Gasabrechnung an sich nichts, wahrscheinlich. Aber es ändert was in mir. Kenne deine Position. Du hast Recht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Ihr dürft darauf auch Amen sagen, es ist immer so still danach. Ich habe gelernt, dass Amen gehört der Gemeinde. Also. Herr der ganzen Schöpfung, seine Größe erfüllt das ganze All. Das ist ein Loblied auf Gottes Größe. Und ich möchte euch einladen, das in einem Bewusstsein zu singen, dass er dir diese Größe zur Verfügung stellt. Sein Reich ist in dir. Wir singen.